Wann hast du dich das letzte Mal so richtig gestritten?
Dass ich wirklich die größten Konflikte mit den Leuten habe, die ich am liebsten habe. Und dass man sich so fragt, ja, woran liegt das? Ja, weil man eben so nah aneinander dran ist.
Ich habe jedes Recht, meine Bedürfnisse zu äußern. Die müssen nicht immer erfüllt werden, aber ich darf die zu jedem Zeitpunkt äußern. Bedeutet ja auch nie, dass man nicht verschiedener Meinung sein kann und dass ein Konflikt auch nicht damit enden kann, dass man verschiedener Meinung ist.
Und dass immer, wenn uns im Außen etwas begegnet, uns das auch was über unser Innen verrät. Also, dass wir quasi an Konflikten im Außen einen inneren Konflikt erleben dürfen und daran auch wachsen und arbeiten dürfen.
Allein deswegen sollte man lernen, mit Konflikten umzugehen. Ich habe ja davor Angst, dass wenn ich den Konflikt führe mit einer Person, die ich sehr gern habe, dass die mich dann nicht mehr gerne hat.
Es ist eben oft schwer und oft hart, sich dem zu stellen. Willkommen zurück. Ich bin Raphael.
Ich bin Emma.
Und das ist Vorwärtsfallen, der Podcast, in dem wir uns in die kleinen Geschichten des Alltags, aber auch die großen Fragen des Lebens stürzen.
Wo bewegt uns Kunst, Kultur und das ganz eigene kreative Schaffen?
Was lässt uns nicht los?
Wie wollen wir leben und was hilft uns dabei?
Fallen ist hier jedenfalls erlaubt, denn wir stehen auch gemeinsam wieder auf.
Raphael!
Emma!
Hallo!
We're back!
Yes, we are!
Heute wird wieder vorwärts gefallen.
Ja, ich freue mich.
Ja.
Und ich hoffe, es wird sich nicht gestritten.
Ja, nicht, dass einer fällt.
Ja. Denn heute sprechen wir über Konflikte.
Konflikte,
ja.
Wenn es kracht.
Mein unliebstes Thema.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, jemand, der die anderen Folgen schon gehört hat und uns ein bisschen kennengelernt hat, weiß, dass wir eher so zur Riege gehören, der KonfliktvermeiderInnen.
Ja,
oder?
Also vermeiden trifft es sehr gut. Der wird einfach weggedrückt. Nee, aber wir beide sind keine guten Streiter, ne?
Also, da gibt's bessere. Leute, die können das besser, glaube ich.
Ich muss sagen, ich werde besser.
Same.
Ja. Also ist aber
den
auch
Credit müssen wir uns geben.
Also
auf dem Weg der Besserung.
Ja, total. Ist aber auch was, woran ich aktiv arbeite.
Ja.
Und es geht gar nicht darum, dass mich nicht streit. Also, okay, was bedeutet das? Wir können das nicht. Vielleicht fangen wir mal so an.
Genau.
Weil ich glaube, das große Ding, was man vielleicht jetzt auch schon gemerkt hat in den letzten Folgen zwischen uns, ist, dass wir schon auch ein bisschen People-Pleaser sind und sehr harmoniebedürftig und gerne gucken, dass es allen um uns gut geht und dass alles fein ist.
Genau.
Und ich glaube, das, was ich, also ich bin zum Beispiel, weil Leute sagen ja auch, sie können nicht streiten, weil sie super zickig werden oder aufmüpfig oder so, und das würde ich jetzt nicht sagen. Mir geht es nur vielmehr darum, dass ich mich am liebsten gar nicht streiten würde.
Voll. Also dieses Aushalten, Konflikts.
Dass ich dem komplett aus dem Weg gehe. Mhm. Und da habe ich mich auch so gefragt, wann hast du dich das letzte Mal so richtig gestritten? Aber du bist auch in einer Beziehung, vielleicht ist das auch eine freche Frage.
Mhm. Es wird, glaube ich, wahrscheinlich auch einfach in der Beziehung gewesen sein.
Ja.
Was ich auch wiederum spannend finde, weil man ja offenbar dann den Leuten, die einem am nächsten stehen, dann aber offenbar das Gefühl hat, dass das so Safe Space genug ist, selbst als jemand, der sich als People-Pleaser identifiziert, die eigenen Bedürfnisse so sehr oder so laut zu machen, dass es tatsächlich in einem Streit mündet.
Ja.
Also das, irgendwie können wir es ja doch.
Ja.
Es geht scheinbar nur so ein bisschen um den Kontext und ob der Kontext uns das erlaubt.
Ja.
Und da muss man ja dann Props geben an die Leute, die uns am liebsten sind, dass man sich halt so nah ist und sich so safe miteinander fühlt, dass man eben auch scheiße zueinander ist.
Das spricht nur für unsere große Liebe, die wir empfinden können.
Voll, es klingt erstmal paradox, aber das kommt natürlich auch so ein bisschen mit diesen zwei Seiten, dass man vertraut genug ist, um sich vielleicht auch hässliche Sachen manchmal zu sagen.
Auf jeden Fall.
Wenn ich jetzt an meinen letzten Konflikt denke, das war wieder auch so Unsinn. Weißt du, da ging es wieder irgendwie um irgendwie den Haushalt und irgendwie welche Vorstellungen man davon hat, wann jetzt die Spülmaschine ausgeräumt sein soll oder nicht. Aber ich finde es so spannend, dass dann eben wirklich so, ja, irgendwie so alles auch nochmal hochkommt und man irgendwie dann in diesen, und ich muss sagen, also das ist auch wieder so ein klassisches Beispiel dafür, dass so man in der Theorie vieles auf dem Kasten haben kann, was Konfliktbewältigung angeht und so weiter, aber wenn die Situation dann da ist, brennen einem dann doch manchmal die Sicherungen durch. Und total. Das ist, glaube ich, sehr menschlich. Und
das ist auch einfach eine, also Konflikt, das klingt so komisch sachlich, aber im Endeffekt ist das eine hochemotionale, sensible Situation, in der man ja alles empfindet, nur keine Rationalität.
Mhm.
Im ersten Konfliktmoment ganz häufig, also jetzt ohne das pauschalisieren zu wollen. Und ich finde, es gibt auch Konflikte oder Episoden innerhalb eines Konfliktes, in dem man sehr rational sein kann. Aber erstmal fühlt man sich verletzt oder nicht gesehen oder was auch immer und will seine Bedürfnisse emotional äußern. Und dann bleibt da links und rechts schon mal einiges liegen, was man als reflektierter Mensch eigentlich so in seinen Umgangsarten gelernt hat.
Ich glaube, diese Eskalation, die ja so einen Konflikt oft ausmacht, entsteht, glaube ich, auch vor allem erst im ersten Schritt durch diesen emotionalen Trigger, dass man eben eine große Emotion plötzlich hat und nicht so richtig weiß, wohin damit. Und dann eben Dinge passieren, wo man das Gefühl hat, oh Mist, das war jetzt unfair.
Total. Ja, ich glaube auch, dass wir das deswegen ein bisschen öfter machen müssen. Weil ich glaube, wenn man
sich dem so stellen müssen,
sich dem so stellen und auch gerade in Situationen, in denen es vielleicht gar nicht so emotional ist, aber in denen man so ein bisschen üben kann, ruhig zu bleiben und darauf zu achten, wie man sauber einen Konflikt führt. Also
vor allem. Wann hattest du jetzt kürzlich einen Konflikt, Emma? Wann hat es gekracht?
Ja, ich hatte tatsächlich jetzt vor kurzem einen Konflikt mit einer mir sehr nahestehenden Person sogar.
Mhm.
Und das
war es auch irgendwie, also nur jetzt, ich will jetzt keine Details, aber war das jetzt so Familienkontext, war es Arbeitskontext?
Nee,
weil ich finde, das ist auch
Kontext,
so ein wichtiger Punkt.
Es ist ein freundschaftlicher Kontext und das fand ich super spannend und deswegen kam es mir jetzt, also es ist im Moment auch so ein bisschen Fokus und deswegen kam es auch auf unsere goldene Liste, weil ich das so lange nicht mehr hatte, dass ich mich mit jemandem aus meinem Freundinnenkreis tatsächlich mal wieder gestritten habe. Und weil, wie oft passiert das in Freundschaften?
Boah, voll. Und Emma, wo du das gerade sagst, also fällt mir auch gerade auf, dass ich in Vergangenheit tatsächlich Freundschaften verlassen habe,
ich auch.
Freundschaften gecancelt habe, statt mich
dem zu stellen.
Ja.
Ja.
Und
geghostet.
Ja. Und den Konflikt einfach auszuhalten, beziehungsweise auszufechten oder auszudiskutieren und sich dann womöglich wieder nahe zu kommen. Aber es hat sich wie so eine riesen Mammutaufgabe angefühlt, dass
das
zu gehen einfach einfacher war.
Ja, komisch, ne? Oder
krank
krass
eigentlich.
Ja,
voll.
Weil ich glaube, das ist, und deswegen streitet man sich, glaube ich, in Beziehungen oder in Familienkontexten und auch häufig auf der Arbeit viel eher, weil man nicht einfach so gehen kann. Du hast deine Familie immer, du, also nicht hassen, sondern du hast die immer, du besitzt die immer.
Mit einem S.
Mit einem S, genau.
Ja.
Du kannst dich auch nicht so einfach von der Beziehung lösen im besten Fall und auch vom Beruf ist es meistens irgendwie ein bisschen schwieriger, sich davon zu lösen. Deswegen muss man sich in diesen Kontexten dem viel öfter stellen. Aber bei FreundInnen, und das ist wirklich ganz furchtbar, aber dann lasse ich es entweder oder habe es in der Vergangenheit entweder oft einfach ein bisschen auslaufen lassen. Also wenn mich irgendeine Sache extrem gestört hat, dann bin ich lieber auf Rückzug gegangen, ein bisschen rausgezogen, weniger gemeldet, weniger gesehen. Und entweder es legt sich dann, weil man weniger Kontakt hat und man kann irgendwo wieder ansetzen oder man verliert die FreundInnen.
Mhm.
Und das ist, allein deswegen sollte man lernen, mit Konflikten umzugehen. Vor allem, weil die ja oft dann doch nicht diese Auswirkungen haben, die man befürchtet.
Mhm.
Und ich glaube, das ist
wichtig. Ist das so privat oder kannst du sagen, so, worum es so thematisch geht oder so, was für ein Wertekonflikt stand da bei euch im Raum? Oder
Es ging um die Frequenz des Füreinander-Daseins.
Ah, okay.
Ja. Mhm. Also es war tatsächlich so ein richtiger Freundschaftskonflikt.
Mhm. So ein Ungleichgewicht. So ein Ungleichgewicht, du bist genau. mehr für mich da als ich für dich oder
richtig,
umgekehrt.
Ohne
so.
Da jetzt ja. richtig tief reinzugehen, ja, aber das ist so der Grundsatz gewesen. Und ich habe mich, ich glaube, es ist auch eine Reise, die ich seit einem Jahr oder so ungefähr ganz proaktiv angehe, ist, dass wenn mich so Grundsatzthemen wirklich verletzen oder stören oder ich mich irgendwie getriggert fühle durch irgendwas, dass ich das nicht mehr in mich reinfresse oder da jemanden dadurch verliere, weil ich das nicht aushalten kann, sondern wirklich versuche, Leute damit zu konfrontieren oder einem Konflikt in die Augen zu schauen.
Mhm.
Und ich finde, es kostet halt extrem viel Überwindung, ist total ätzend und ich habe mich ganz unwohl gefühlt, ich habe mich ganz schlimm gefühlt, das zu sagen. Mhm. Ich habe mich danach ganz komisch gefühlt, so
muss
diesen
ich so
Raum zu
ne?
nehmen,
ja.
total. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich nachhaltig so sehr. Und deswegen finde ich das so ein wichtiges Thema, dass wir heute mal darüber sprechen, wie man vielleicht irgendwie Konflikte auch so angehen kann oder warum wir überhaupt Konflikte führen oder führen müssen. Weil ich glaube, wir können daran nur wachsen und noch gesünder werden, wenn wir gesund streiten können.
Voll. Weil ich glaube, auch das sind ja auch genau diese Momente, wo man bestimmte Schmerzpunkte irgendwie auch so bemerkt und sich vielleicht auch seine eigenen Bedürfnisse auch erst so richtig bewusst wird. Ich erinnere mich auch noch an ein Zitat, was wir gebracht haben in der allerersten Podcast-Folge, wo es um das Thema Werte ging. So nach dem Motto, deine Werte werden dir auch manchmal erst so richtig bewusst, wenn sie von außen verletzt werden.
Mhm.
Und dass, glaube ich, gerade die Reibung in Konflikten uns auch uns selbst letzten Endes näher bringen.
Ja.
Und das ist ne, alles so schön gesagt. Aber natürlich im Konflikt selber ist es eben oft schwer und oft hart, sich dem zu stellen. Und wo du das jetzt auch gerade so angesprochen hast, habe ich auch direkt an so meine Coping-Mechanismen gedacht, dass es allein schon diese Selbstreflexion braucht, da ist ein Konflikt da, da ist etwas, das belastet mich und das will ich klären. Weil ich auch sehr oft dazu geneigt habe, zum Beispiel sowas zu relativieren und zu sagen, ach, das ist doch nicht so wild, so wichtig ist mir das jetzt auch nicht und so. Oder, ach, das wird sich schon von alleine klären und so. Dass man so seine kleinen Ausreden hat, eben um den Konflikt gar nicht Konflikt nennen zu müssen, weißt du? Und das dann auch oft dazu führt, dass man eben den Konflikt vermeidet. Und das dann kurzfristig Erleichterung verschafft, aber langfristig eine Beziehung oft belastet.
Ja.
So.
Das ist auch was, weil ich glaube, das habe ich auch schon mal in einer Folge gesagt, aber auch ein Satz, den ich mir versuche immer wieder zu sagen, ist dieses, ich habe jedes Recht, meine Bedürfnisse zu äußern und die müssen nicht immer erfüllt werden, aber ich darf die zu jedem Zeitpunkt äußern oder
Voll.
Für die einstehen.
Ausrufezeichen.
Wirklich Ausrufezeichen.
Voll.
Und das ist genau das, weißt du, das ist genau dieses Ausreden finden, warum das nicht so wichtig ist. Nee, wenn du ein Bedürfnis hast, was irgendwo verletzt oder nicht gesehen wird und dir was wirklich am Herzen liegt, dann hast du jederzeit den Rahmen oder solltest du den Rahmen haben, darüber zu sprechen und das dafür einzustehen. Und das kann manchmal total banal sein. Das sind ja manchmal auch wirklich banale Situationen. Also, dass man irgendwie denkt, okay, wollen wir heute Abend lieber ins Kino oder wollen wir was essen gehen? Und das ist ja schon auch eine Konfliktsituation, ne? Also kein Streit, aber ein Konflikt. Wenn man sagt, okay, ich würde gerne lieber ins Kino und man merkt, ich wollte aber lieber essen gehen.
Mhm.
Und dann zu denken, ach komm, dann egal, dann gehe ich jetzt mit ins Kino, weil ich will jetzt auch hier kein Fass aufmachen.
Mhm.
Aber wenn du unbedingt essen gehen willst, dann sag's doch, weil wenn das ist dein Bedürfnis in dem Moment. Und bei jedem Mal, glaube ich, wo du hingehst und auf dieses Bedürfnis kurz so drauf trittst, um dann wieder das zu übersehen und einfach dem zu folgen, was andere irgendwie gerne wollen, da stichst du dir jedes Mal so einen kleinen Stich ins Herz irgendwie.
Ja, beziehungsweise was du ansprichst, finde ich, ist auch so diese Gewohnheitsgefahr, mhm. weil du gewöhnst dich daran, dich klein zu machen.
Genau, ja genau, so, man lernt es einfach.
Also ja. und dass diese Gewohnheit ja auch einfach nicht harmlos ist. Ja. Also das, klar, man macht das einmal und man sagt, ja, war ja jetzt nicht so wild und so. Und
manchmal aber ist es auch nicht so wild.
Manchmal ja. ist es auch nicht ja. so wild, aber ich finde, man darf nicht unterschätzen, wie gesagt, diese Macht der Gewohnheit und dieses, ah, es ist kurzfristig einfacher, weil das kurzfristig mhm. Einfache ist natürlich das, was uns dann auch dafür sorgt, dass wir Raucher bleiben mhm. über Jahre, dass wir ne, ja. süchtig bleiben oder ne, einfach ja. so diese ganzen Sachen, wo kurzfristige ja. kurzfristiger Schmerz manchmal eben langfristige Heilung bedeutet.
Das stimmt.
Und das, ja, und das ist halt beim Aushalten von Konflikten, glaube ich, auch so.
Total. Und ich finde das so krass, weil ganz oft, glaube ich, haben wir so Angst davor, dass es halt eskaliert, aber das heißt es ja immer gar nicht, weißt mhm. du? Weil das, ich glaube, wir denken, dass es kurzfristig unbequemer ist, weil wir Angst vor Eskalation haben, mhm. aber der eigentliche kurzfristige, unbequeme Moment ist ganz oft nur der Moment, in dem wir das Bedürfnis äußern, weil wir es nicht gewohnt sind, es zu äußern.
Voll.
Alles, was danach kommt, ist meistens total fein. Ja. Weil, Stichwort Kompromiss, wenn man sagt, okay, ich würde gerne lieber essen gehen, du willst aber ins Kino, dann sagt man, hey, dann lass uns doch kurz eine Kleinigkeit essen, dann gehen wir ins Kino. Oder hey, dann lass uns doch heute ins Kino, morgen gehen wir was essen. Es gibt ja ganz oft einfach Lösungen, die Fall. Beides inkludieren, die gar keinen, die gar keine Eskalationsstufe implizieren.
Voll. Und ich glaube, diese Eskalationsstufe oder so, also ohne da jetzt zu deep zu werden, aber ich glaube, das hat auch oft mit Kindheitserfahrungen zu tun mhm. und einfach dieser Hypervigilanz nennt ja. sich das. Das ist diese auch dieser Zustand des Nervensystems, dass wir im Überlebensmodus mhm. sind, dass man sagt Gefahr, 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 wir müssen uns aufs Schlimmste vorbereiten. So. Ja. Und dass man dann ganz automatisch die Eskalation visualisiert und dann eben in so ganz banalen Situationen plötzlich so handelt, als ginge es hier um Leben und Tod.
Ja.
So. Dann kann dieses Essen gehen oder Kinobeispiel, was hardcore harmlos klingt, kann dann für so jemanden, der quasi vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit Erziehungsberechtigten und so weiter gemacht hat und da einfach immer auch wirklich Gefahr empfunden hat, sobald ein eigenes Bedürfnis geäußert wurde und sei es nur so klein, mhm. Dass das getriggert wird in diesen Situationen. Von daher, also als allererstes mal, wie gesagt, da müssen wir jetzt gar nicht so deep drauf eingehen, aber das sich mal bewusst zu machen, dass die eigenen Erfahrungen mit Konflikten oder dass die eigenen Erfahrungen mit, wie wurden meine Bedürfnisse früher eigentlich gesehen und geachtet, einen riesen Einfluss haben darauf, inwiefern wir uns erlauben, Bedürfnisse zu äußern oder was wir befürchten, wenn wir das denn tun.
Ja, ja, total, das ist super wichtig, dass du es gerade sagst und voll gut, weil das habe ich jetzt, also das vergesse ich gerade natürlich in dem Moment, in dem ich sage, äußere einfach deine Bedürfnisse, weil so einfach ist das halt nicht. Das ist total erlernt und hat mit damals noch reellen Ängsten zu tun. Die sind vielleicht im heutigen Erwachsenenzustand irrational, aber die sind irgendwo reell gewesen und deswegen sind die total berechtigt und Voll. Die kann man natürlich nicht einfach so abreißen.
Nee, aber ich trotzdem finde ich, ist deine Energie bei dieser Aussage ja. passend, weil es darf leicht sein.
Ja.
Ich finde, das sollte auf jeden Fall das Ziel sein oder die Erlaubnis sein, die man sich auch gibt. Es darf leicht sein, die eigenen Bedürfnisse zu äußern. Es darf leichter werden, auch die eigenen Bedürfnisse zu äußern. Und so oder so, wenn man den Versuch unternimmt, wird man ja auf seine Widerstände stoßen. Ja. Weißt du, wird man ja bemerken, oh, da zwickt's, da drückt's oder ja. die Befürchtung habe ich. Und wo hatte ich vielleicht das allererste Mal diese Befürchtung ja, in meinem Leben? Und plötzlich macht's Klick und man ja. merkt, oh shit, ich muss vielleicht mal mit meinem Vaterthema ja. aufräumen oder meinem Mutterthema ja. oder.
Ja, ja, man besetzt auch ja solche Erfahrungen neu und positiv. Ne? Also wenn ich jetzt Voll. Merke, ach krass, mit der Person kann ich das ja ganz einfach thematisieren und meine Bedürfnisse äußern und es passiert sogar vielleicht was Positives in dem Moment, in dem ich das tue, dann werden die natürlich auch neu konnotiert, diese Momente, und wir lernen für die Zukunft vielleicht neu. Also
Voll.
Man kann die Festplatte ja. so ein bisschen überschreiben.
Voll. Ich hatte kürzlich so eine Situation, mhm. die fällt mir gerade ein. Da saß ich mit Freunden zusammen, also einem alten Freund und einem Bekannten, und der Bekannte hatte irgendwie so eine Story erzählt aus von Dating-Erfahrungen irgendwie, und es war irgendwie sehr interessant, und man merkte irgendwie, es geht ihm gerade sehr an die Substanz auch, es ist sehr emotional für ihn. Und dann hatte ich irgendwie eine Frage gestellt, irgendwie sowas wie, ja, machst du das denn für diese andere Person oder hast du das Gefühl, dass das für dich wichtig ist? So. Und dann hat eben mein alter Bekannter etwas dazu gesagt. Also hat irgendwie gesagt so, ja, also bei mir würde ich das, weißt du, ist so in diese Situation irgendwie so reingegangen. Und dann habe ich so... habe ich mir so fast selber von außen zugeguckt, wie ich so gesagt habe, so, lass ihn die Frage beantworten. Ja. Und dann habe ich so gemerkt, oh krass, da kommt gar nichts mehr danach.
Ja.
Und da habe ich so gedacht, ey, das ist Fortschritt.
Ja.
Weil normalerweise, süß, also normalerweise,
die Vogelperspektive
eingenommen. Voll, normalerweise hätte ich das erstmal gar nicht gesagt. Ja. Also hätte ich jetzt nicht ihn darauf hingewiesen, dass er gerade hier diese Situation unterbricht
hat,
irgendwie,
ja.
Und dem anderen irgendwie gerade so einen Raum nimmt, den er offensichtlich gerade braucht.
Mhm.
So. Aber das Mindeste, was ich normalerweise gemacht hätte, ich hätte das angesprochen und dann beschwichtigt.
Ja.
Weißt du, hätte gesagt, ne, lass ihn bitte antworten, ne, hey, ich verstehe, du wolltest jetzt auch was dazu sagen, mach das doch gleich und so. Wäre so sofort in diesen Modus gegangen, Pflaster drauf zu machen und zu sagen.
Das aufzulösen.
So. Und das Geile war einfach, mein alter Bekannter, mein alter Freund, der da unterbrochen hat, der war total einsichtig.
Ja.
Hat gesagt, ach so, ja, sorry. So, und er hat sich zurückgelehnt. Und ich habe ihm angesehen, wie okay das war, dass ich das gerade gemacht habe. Und das hat irgendwas in mir geheilt.
Das ist voll die gute Situation.
Diese Erfahrung gemacht zu haben.
Weil das ist es nämlich. Und meistens ist das die Reaktion. Meistens ist es total in Ordnung. Und selbst wenn es nicht in Ordnung ist, also wenn dein Bekannter nicht so reagiert hätte, sondern irgendwie aufgebracht darüber, dass du ihn darauf hingewiesen hast, dann wäre irgendeine Dynamik nicht in Ordnung, aber du hättest trotzdem nichts falsch gemacht, weißt du?
Mhm.
Also ich finde es so heilsam, also es ist total heilsam zu erleben, dass es solche Situationen gibt, ohne dass es Eskalation bedeutet.
Voll.
Ja.
Aber allein dieses Aufmerken, dass das für mich jetzt so eine brisante Geschichte ist, zeigt ja, dass es ein Umlernen ist oder ein Umdenken ist, und dass man da im Prozess ist und dass das neu ist, aber dass desto öfter man diese Erfahrung macht, glaube ich, dass auch das Neue normal werden kann. Ne?
Auf jeden Fall.
Und man eben quasi diese Programme von früher, ich will jetzt nicht so pathetisch sagen, überschreiben kann, aber doch, glaube ich, so nach und nach da sich neue Pfade erarbeiten kann.
Ich glaube schon,
mental. Und die anderen eben wirklich schwächer werden lassen kann.
Genau,
und
man vielleicht ist es mir das.
Genau, und das ist nach und nach.
Weil es wird bestimmt auch dann immer wieder Situationen geben, wo das nicht stark genug ist, dass man das irgendwie aushalten kann oder dass das nochmal irgendwie zurückkommt oder so. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass es irgendwie einen neuen Weg ebnet, auf den man sich vielleicht besser stützen oder verlassen kann.
Voll.
Und ich glaube, das merkt man einfach, umso öfter man das macht.
Fall.
Ja.
Ja. Konflikte vermeiden oder Konflikte bewältigen, finde ich total spannend. Also, weil wir ja jetzt quasi diese Perspektive haben von Leuten, die ja Konflikte eher vermeiden. Da sind wir ja beide eher so die Typen für zumindest gewesen immer.
Ja.
Und ich finde es spannend, weil ich glaube, dass es vielen unserer HörerInnen sicher auch so geht, dass man irgendwie in so einer Grauzone sich befindet zwischen, man will lernen, irgendwie Konflikte eher zu bewältigen, als sie zu vermeiden. Und ich glaube, dafür muss man noch nicht mal ein notorischer People-Pleaser sein.
Das glaube ich auch nicht.
Sondern ich glaube, es ist ein ganz menschlicher Zug, Konflikte tendenziell vermeiden zu wollen, statt sich ihnen zu stellen. Und manche sind da besser drin und manche nicht. Aber ja.
Total. Und ich glaube, selbst Leute, die nicht vermeiden wollen, wollen die aber auch bewältigen. Weil ich glaube, selbst Leute, die sehr konfliktsuchend sind, können die meistens nicht sauber bewältigen. Weil bewältigen bedeutet ja, dass man gut und sauber da durchkommt.
Mhm.
Also, dass man das irgendwie schafft.
Mhm.
Und ich glaube, selbst Leute,
die...
Genau,
ist, was
konstruktiv,
dann am Ende dabei rauskommt. Ja.
Und das, was Leute haben, die so vielleicht auch so sehr streitsuchend sind, ist ja oft auch gar nicht konstruktiv, sondern sehr zerstörerisch und destruktiv. Und dann ist es vielleicht wirklich eskaliert und da liegt alles brach, aber der Konflikt ist trotzdem nicht gelöst, obwohl die den durchlaufen haben.
Ja.
Und deswegen, ich glaube, so eine Konfliktbewältigung ist etwas, was hoffentlich jedem so am Herzen liegt.
Mhm.
Ich glaube, wenn man ein stabiler, gesunder Mensch ist, oft, das ist das eigentlich ja das große Ziel, ne? Dass man Konflikte so sauber durchlaufen kann, weil die zu vermeiden ist nicht gesund. Das ist einfach nicht nachhaltig, das ist nicht gesund für unsere Gesellschaft. Also ich finde Diskurs und Konflikt auch gesellschaftlich gesehen total wichtig.
Ich finde, am Ende des Tages ist es ja auch Bedürfnisunterdrückung.
Total. Und ich finde, es bedeutet ja auch nie, dass man nicht verschiedener Meinung sein kann und dass ein Konflikt auch nicht damit enden kann, dass man verschiedener Meinung ist. Sondern es bedeutet ja nur, dass man beide Standpunkte gemeinsam diskutiert, darlegt und am Ende schaut, dass man irgendwie, dass beide Seiten mit der Lösung oder mit dem Ausgang des Gesprächs oder des Konfliktes irgendwie leben können. Aber man muss ja nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ich glaube, dieser Anspruch der Konfliktbewältigung, den sollte man auch ein bisschen streichen, weil das ist auch total unbefriedigend, wenn man immer denkt, ich kann nur durch einen Konflikt sauber gehen, wenn ich am Ende mit der Person, mit der ich mich streite, derselben Meinung bin.
Ja, und dass es so ein Agree to Disagree gibt.
Genau,
dass man sagen kann, ey, wir sind unterschiedlicher Meinung und wir bleiben unterschiedlicher Meinung, aber dass allein der Raum, den man aufgemacht hat, um diese zwei Positionen darzulegen, schon was Heilsames hat.
Ja.
Dass allein diese, dieses Abbilden dessen, wo der Unterschied ist, schon ein großer Schritt ist.
Genau.
Auch wenn es nicht die totale Konfliktbewältigung ist, ist es schon ein Teil davon.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, da ist so ein Riesentipp oder das, was ich jetzt auch im letzten Jahr total mitgenommen habe, ist, dass man deswegen keine Vorwürfe formuliert in so einem Konfliktgespräch oder keine Vorwürfe denkt im besten Fall, sondern wirklich immer so von sich ausgeht. Weil man kann in dem Konflikt eigentlich nur mit dem reingehen, was man selbst empfindet. Und so ein Konflikt ist dann dafür da, die Gegenseite zu verstehen, aber der keine Vorwürfe zu machen.
Voll. Weil ich glaube auch dieser emotionale Knall, von dem wir jetzt auch gesprochen haben, der ja oft einen Konflikt erst auslöst, dieser erste Trigger, wo in uns Wut hochkommt, Enttäuschung hochkommt oder irgendwas hochkommt, was dann eben so einen Konflikt befeuert, dass der Umgang damit ja, glaube ich, ein wichtiger erster Schritt ist. Wie gehen wir dann damit um, ne? Und ich glaube halt einfach, dass es auch okay ist, wenn ein Konflikt erstmal eskaliert, also zum Beispiel, weiß ich nicht, in der Partnerschaft oder so, dass es dann auch mal Momente gibt, da schreit man sich dann mal an, da ist man dann sauer aufeinander und dann zieht sich jeder irgendwie so in seine Ecke zurück, reflektiert ein bisschen und dann kommt man halt nochmal zusammen in einem ruhigeren Gemüt und dann wird der Konflikt erst gelöst. Also dass es vielleicht auch gesunde Formen von Eskalation gibt.
Ja.
Ja? Also dass das, gerade wenn es dann so ein Nachspiel gibt, wenn es dann so ein, so jetzt räumen wir mal die Scherben auf und so weiter.
Ja.
Natürlich gibt es so, kann man das so als ideal betrachten, zu sagen, oh, wir wollen den Konflikt direkt von vornherein gut lösen und gut durchlaufen und so. Aber ich glaube halt so eine, also ich für meinen Teil finde es schon gut genug, dass man quasi den Konflikt sozusagen zulässt.
Anstößt,
und dann, also natürlich finde ich, ist es immer wichtig zu gucken, dass auch im ersten Moment der andere nicht verletzt wird, nachhaltig und man irgendwie, ne, natürlich gibt es da Grenzen, aber ich meine nur, dass man so diesen persönlichen Anspruch an sich da jetzt auch erstmal nicht zu hoch steckt
hängt,
und
total.
Irgendwie sagt, dass man auch im Nachgang noch einen Konflikt konstruktiv angehen kann.
Ja.
Und was mir da tatsächlich geholfen hat, und das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, im sozialen Bereich und pädagogischen Bereich und so wahrscheinlich schon voll das Klischee, aber die gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel ist so ein Konzept, was ich einfach ganz cool finde, nicht unbedingt so als Best Practice, so nach dem Motto, man muss da jeden Schritt peak fine durchziehen. Aber was mir da geholfen hat, ist, dass es mir ein Vokabular gegeben hat für Dinge, die ich ohnehin schon immer wieder in Konflikten beobachtet habe. Mhm. Und das ist eben, also da nennt man das eben lebensentfremdende Sprache. Und da geht es eben darum, was du gesagt hast, dieses Vorwürfe machen, Vergleiche anstellen oder eben ne, Urteile über den anderen fällen quasi. Also dass man irgendwie sagt so, du räumst nie die Geschirrspülmaschine aus oder so. Ne? Das ist ja ein Urteil quasi. Mhm. Und diese Vorwürfe und Vergleiche und Urteile für sich mental, selbst wenn die hochkommen, das ist okay, wenn die hochkommen, aber die dann wieder zu übersetzen in Gefühle und Bedürfnisse zum Beispiel. Oder auch Beobachtungen zu formulieren. Also, dass man zum Beispiel erstmal sagt so, du, ich habe, also mir ist aufgefallen, dass die Geschirrspülmaschine nie ausgeräumt ist, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und irgendwie fühle ich mich ein bisschen frustriert, weil ich das schon öfter angesprochen habe. So, ne? Das wäre quasi eine Beobachtung statt einer Bewertung.
Ja, das
zum
stimmt.
Beispiel.
Ja.
Und also wer sich dafür interessiert, da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen tiefer
ja, gewaltfreie Kommunikation ist
einsteigen.
Ein Riesenfeld, ja.
Weil, also allein diese Grundsätze, so Beobachtungen statt Bewertungen zum Beispiel, einfach so als Grundsatz zu sagen, dass man im allerersten Schritt dem anderen erstmal mitteilt, das habe ich beobachtet.
Ich gesehen, ja.
Das sind die klaren Fakten, so die ich beobachtet habe und nicht, hier ist meine Bewertung von dem, was du getan hast, hier ist meine Analyse von dem, wie du dich verhalten hast oder so, weil das immer Öl ins Feuer gießt, sondern dass man erstmal eine Beobachtung äußert, die eigenen Gefühle mitteilt und eben am Ende des Tages auch Bedürfnisse und Bitten, ne? Dass man sagt, also mein Bedürfnis ist eigentlich, dass es hier irgendwie dann auch ordentlich ist, wenn ich nach Hause komme. Mhm. Ne, das ist mir irgendwie wichtig.
Brandaktuell.
Ja, ich wollte jetzt mal bei dem Beispiel bleiben mit dem Geschirrspüler. Nee, aber man kann ja so viele Beispiele aufmachen, sei es jetzt im Familienkontext oder auch auf der Arbeit.
Auf der Arbeit ist gewaltfreie Kommunikation auch ein total, also total lebenswert, weil ich finde, da fällt es einem, oder vielleicht geht es auch nur mir so, aber ich finde, da kann man öfter dieses reine Beobachten besser formulieren und da total gut üben, diese gewaltfreie Kommunikation total gut üben, weil das oft, also natürlich ist auch emotional, aber nicht so persönlich, privat emotional wie Beziehung und Familie.
Voll.
Und ich finde, deswegen ist das so ein Raum, wo man ganz gut sagen kann, ach so, ja, ich habe das nur gesehen, dass wir das jetzt so und so gemacht haben und ich hätte gedacht, bei mir wäre es wichtig, genau.
Da fällt es leichter, methodisch zu sein.
Auf
so,
jeden
ne?
Fall, genau. Und deswegen ist es eigentlich so ein guter Raum, um das mal zu üben.
Voll.
Weil gerade wenn
Arbeit
man
als Spielplatz dafür. Ja.
Gerade wenn man in so einem Meeting-Kontext oder so ist, dann wird es ja oft auch gar nicht als Konflikt wahrgenommen oder als etwas, was irgendwie bedrohlich für andere wirkt, sondern erstmal nur als irgendeine Aussage. Also du gehst mit dieser Aussage vielleicht sogar ein bisschen unter in der Gewalt, die du, also oder in der Präsenz, die du damit äußern möchtest. Genau, deswegen finde ich das eigentlich immer so einen ganz guten Raum, um da mal so auszutesten. Aber klar, das lässt sich auf jede Ebene runter.
Voll.
Oder draufheben, ja.
Voll, weil ich glaube, also die Fallhöhe ist nicht so hoch, es ist nicht so emotional aufgeladen.
Ja.
Und man ist dann freier, so ein bisschen methodischer zu sein, in dem, wie man vielleicht auch kommuniziert. Und gleichzeitig, glaube ich, sind die Konflikte dementsprechend eben auch subtiler.
Ja.
Also wie du gesagt hast, in so einem Meeting, glaube ich,
genau,
ging, es dann, ging es dann eher so darum, zum Beispiel die Leute vielleicht auch für sich zu gewinnen und Widerstände zum Beispiel zu vermeiden zu einer Idee oder so. Also weil zum Beispiel, wenn ich in einem Meeting das Gefühl habe, meine Bedürfnisse werden hier gehört und geachtet oder meine Gefühle werden hier gehört und geachtet, dann bin ich auch viel offener deiner Idee zuzuhören, bin viel bereiter, vielleicht auch dir zuzustimmen oder kompromissbereiter zum Beispiel. Und das finde ich ist auch so ein ganz wichtiger Aspekt, in der Kommunikation, die wir auch nicht aussparen dürfen, und das ist eben das Zuhören, das aktive Zuhören und das, wie wir zuhören.
Stimmt, die Gegenseite weil, auch mal, ja.
Genau, weil das eine ist natürlich das, wie wir Dinge formulieren, also und unsere eigenen Bedürfnisse äußern, aber wie wir auch anderen zuhören. Und ich glaube, da kann man eben genauso mit dem Ohr hören, quasi der Beobachtung der Gefühle, der Bedürfnisse, so nach dem Motto, selbst wenn dir jemand einen Vorwurf macht, selbst wenn jemand sagt, du kommst immer zu spät zu den Meetings, du bist immer zu spät oder so, kannst du, ne, wenn du tief durchatmest und diese Methodik sozusagen im Hinterkopf hast, kannst du da einfach ein Bedürfnis hören von dem anderen, du kannst eine Beobachtung machen und kannst dann eben sagen, mir fällt auf, dass dir Pünktlichkeit scheinbar sehr, sehr wichtig ist. Lass uns darüber sprechen. Weißt du, so, ja, du kannst ganz anders reagieren, als wenn man den eigentlichen Vorwurf adressiert und irgendwie dann direkt in die Abwehr geht und irgendwie sich irgendwas ausdenkt, was der andere immer falsch macht oder so.
Ja.
Und dann eben mit einem weiteren Vorwurf oder einem weiteren Urteil antwortet.
Das stimmt. Und ich glaube, gerade weil das, weil jetzt auch, wo du es so sagst, so dieses, ich höre, dass das und das dir wichtig ist, ist halt in so einer emotional aufgeladenen Situation so schwer.
Voll.
Deswegen denke ich gerade, es ist sogar wirklich ideal, das mal da zu üben, weil dann können wir nämlich in anderen Situationen das vielleicht ein bisschen entschärfen, weil ich glaube, das ist halt wirklich, also das klingt methodisch alles so wunderbar und das ist ja das, was wir auch am Anfang gesagt haben. Es ist halt einfach super schwierig in der Umsetzung und manche Konflikte sind auch super wirr und im
Komplex
Affekt. Ja, total.
Ja.
Und manchmal hat es ja auch mit dem eigentlich Ursprung gar nichts zu tun, sondern man wird einfach nur komisch unfair, weil man irgendwas anderes im Kopf hat, was mit der Person oder dem Konflikt eigentlich gar nichts zu tun hat. Und das direkt zu spüren, ist manchmal total schwierig.
Voll.
Also so sich selbst auch zu analysieren und zu merken, okay, was ist denn gerade mein Bedürfnis? Oder ticke ich hier gerade irgendwie aus, weil ich eigentlich, keine Ahnung, einen richtig Kacktag hatte? Und ich finde, deswegen ist das halt erstmal ein super Spielraum so in unemotionaleren Kontexten. Es muss ja nicht auf der Arbeit sein. Es kann ja manchmal auch irgendwie im Supermarkt sein oder so, irgendwas mit Personen, mit denen du jetzt nicht eine emotionale Bindung führst oder eine private Beziehung. Mein anderer Tipp für solche Situationen ist aber auch, dass man sich mal irgendwie ein bisschen aktiv rauszieht und sich auch Raum lässt, um sich selbst auch zu hinterfragen, was gerade die eigentliche Intention von so einem Konflikt ist oder an welchem Punkt man gerade ist. Weil wenn ich mich streite, dann merke ich auch oft, ich bin gerade so wütend oder so aufgebracht über irgendwas, dass ich mich gar nicht mehr selbst sortieren kann.
Voll.
Und dann einfach den Konflikt weiter durchzuhalten, weil ich denke, okay, wir sind jetzt gerade dabei, uns zu unterhalten und zu streiten, ist total uneffektiv und unproduktiv. Und manchmal ist es viel besser, wenn man einfach sagt, hey du, ich merke gerade, ich werde so wütend, ich kann dir gerade aber gar nicht sagen, warum. Ich brauche mal gerade eine halbe Stunde, ich gehe mal um den Block und dann komme ich wieder und dann können wir noch mal in Ruhe drüber sprechen. Oder auch einen Tag oder zwei, dass man sich einfach auch den Raum schafft, weil so ein Konflikt muss auch nicht am Stück stattfinden.
Voll.
Und manchmal hat man auch nicht die emotionale Kapazität dafür, da so vorbildlich und reflektiert darüber zu sprechen.
Voll, ich finde es spannend, weil das, was du gerade beschrieben hast, ist ja quasi eigentlich Konfliktbewältigung mit einem eigenen inneren Konflikt.
Mhm. Ja, total.
Ne? Also das ist eigentlich ja schon das Teil des Prozesses ist, dass wenn du sagst, wenn in dir zwei Anteile miteinander kämpfen und der eine sagt, du musst jetzt in dem Konflikt bleiben, du musst das jetzt hier aushalten, du musst jetzt den Streit lösen, das muss heute Abend fertig werden, so nach dem Motto. Und der andere Teil irgendwie sagt so, ich bin traurig, ich bin verwirrt, ich brauche gerade einfach nur Raum für mich, ich will mich zurückziehen, ich will mal eine Weile traurig sein. Und diese zwei Teile einen Streit in dir haben und du da quasi vermitteln kannst und sagst so, hey, der Konflikt muss nicht heute gelöst werden. Ja. Jetzt bekommt dieser andere Anteil erstmal Platz, ist ja genau das, was wir sagen, nur im eigenen Raum, ja. im eigenen System Stimmt, sozusagen.
Ja, das ist auch ein Konflikt, den man irgendwie lösen muss, ja.
Voll.
Oder und, bewältigen ja. muss, ja.
Nee, und ich finde, es ist diese Ebenen sich zu erlauben, glaube ich, ist ganz wichtig. Also, weil was du auch angesprochen hast, dieses, dass es auch eben okay ist, das mal erstmal ungelöst zu lassen, nochmal zum Konflikt zurückzukehren und so weiter, dass man eben nicht den Anspruch hat, dass alles direkt gelöst ist, weil auch dieser Punkt, dass Konflikte sehr komplex sein können, finde ich super wichtig, weil gerade wenn man sich mit so theoretischen Konstrukten befasst, wirkt alles immer sehr logisch und sehr klar, aber dass so Situationen dann oft nicht nur einen Konflikt beinhalten, sondern zwei, drei und die vermischen sich irgendwie und die müssen auch dann erstmal entflochten werden, wenn man die dann alle lösen will. So.
Yeah.
Und dieses Entflechten, glaube ich, das hat auch einfach ganz viel damit zu tun, dass man einfach sagt so, also wir kommen jetzt hier bis zu diesem Punkt und ab diesem Punkt können wir gerne irgendwie weitersprechen, weitermachen und so, aber fürs Erste muss ich das jetzt erstmal nochmal mit in die Stille nehmen oder muss ich erstmal nochmal mit zu mir nehmen oder womöglich auch mit noch einer anderen Person, einem Therapeut, Therapeutin oder so auch nochmal besprechen oder so. Das sind natürlich auch nochmal Ebenen, die hilfreich sein können.
Total, ja, ich glaube da, also ich glaube all diese Aspekte, die wir gerade nennen, sind super wertvoll für alle Konflikte, aber natürlich kann man da auch nicht pauschalisieren, ne? Es gibt da auch richtig viele verschiedene Stufen von Konflikt. Also es ist natürlich ein ganz anderer Konflikt, ob du mit einer langjährigen Beziehung immer wieder dasselbe Thema besprichst, das so grundlegend für dich ist, dass du immer wieder daran zweifelst, ob die Beziehung überhaupt noch geführt werden kann oder ob du halt entscheidest, ob du ins Kino gehst oder essen gehst.
Ja, voll.
Aber ja, das ist irgendwie so auf so verschiedenen Ebenen kann man sich so viele kleine Hilfsmittel irgendwie nehmen, die einem vielleicht helfen dabei, das nicht zu 100%, aber auf der Ebene, auf der man es halt dann schafft, da irgendwie ein Stück bewältigen kann, auch gemeinsam. Also ja, dass man da auch, obwohl man sehr bei sich bleibt und seine Bedürfnisse sauber formulieren kann und so, dass man trotzdem auch irgendwie gemeinsam da einen Weg findet.
Voll.
Ja.
Und Emma, gibt es so einen Game Changer für dich, wo du gesagt hast, so das hat auf jeden Fall deinen Umgang mit Konflikten nachhaltig verändert irgendwie?
Meinst du jetzt, dass ich die überhaupt angehe?
Ja, zum Beispiel. Also wo du so sagst, so, boah, das war echt so ein Schlüssel für mich, dass ich meine Konflikte viel konstruktiver angehen kann.
Ich glaube,
irgendwas Handy-mäßiges.
Ja. Ich glaube erstmal die größte Motivation, so einen Konflikt zu bewältigen, war für mich irgendwann ein bisschen dieses Befreiungsgefühl. Weil ich glaube, man unterschätzt, wie viel Druck auf einem lastet und wie man sich unterschwellig irgendwie schlecht oder belastet fühlt, dadurch, dass man Sachen nicht anspricht. Also ich glaube, dieses stetige Wegdrücken von eigenen Bedürfnissen, nur um einem Konflikt aus dem Weg zu gehen, ist halt wirklich irgendwann so ein Mental Load, den man halt irgendwann nicht mehr so richtig gut standhalten kann. Ich glaube, das ist erstmal eine riesen Motivation von mir gewesen, dieses Thema so anzugehen. Und ich glaube, was für mich irgendwie total, ich weiß nicht, ob es so ein richtiger Trick ist oder so, aber ich glaube, man hat oft davor Angst, Konflikte zu führen, weil einem diese Quelle der Wertschätzung dann kurz so flöten geht. Also ich habe ja davor Angst, dass wenn ich den Konflikt führe mit einer Person, die ich sehr gern habe, dass die mich dann nicht mehr gerne hat.
Mhm.
Und
Ablehnung.
Ablehnung,
quasi.
Genau. Mhm. Und das ist natürlich auch was total Kindliches. Das ist manchmal ja auch total irrational, weil nur weil man irgendwie kurz für sein Bedürfnis einsteht, ist das ja keine Wertschätzungskette, die da unterbrochen wird. Aber mir hilft es einfach, egal wie absurd es vielleicht klingt, in den Konflikt zu gehen und zu sagen, es geht mir überhaupt nicht darum, dass ich irgendwie dich weniger schätze oder dich weniger gern habe in dem Moment oder so, aber und unterstreiche einfach nochmal meine Zuneigung zu der Person, mit der ich gerade überhaupt spreche oder die allgemeine Wertschätzung, die ich hervorbringe, weil ich finde, wenn man einmal kurz nochmal abcheckt oder ich dann auch gespiegelt bekomme, dass es meinem Gegenüber auch nicht darum geht, dann ist diese Angst schon mal weg. Und wenn man das gar nicht so im Konflikt irgendwie äußern möchte oder nicht so einsteigen möchte, dann hilft es irgendwie auch, sich vielleicht nochmal kurz vorher irgendwie ein bisschen Gedanken zu machen, wie viele positive und schöne Momente man hat und wo sonst Wertschätzung stattfindet, bevor man jetzt in so eine Konfliktsituation geht. Also sich vielleicht zu denken, irgendwie, wenn man jetzt tatsächlich in einer Freundschaft so einen Konflikt hat, wie ich den letztens hatte, hat es mir einfach geholfen, nochmal zu denken, okay, hat nichts damit zu tun, dass wir gute FreundInnen sind. So, das geht jetzt gerade um ein ganz abgesondertes Thema und es hat nichts mit unserer Wertschätzung zu tun.
Mhm.
Und ich glaube, so ein bisschen hinzufühlen, okay, wo ist meine Angst vor dem Konflikt, was ist die Metaebene der Angst irgendwie, und dann sich dieses Bedürfnis selbst irgendwo ein bisschen zu geben.
Ja, beziehungsweise, was ich da auch so raushöre, ist dieses, das Unsichtbare sichtbar machen, auch in dem Austausch.
Ja,
also, dass du quasi dieser Angst auch irgendwo die Macht über die Situation genommen hast, indem du sie gezeigt hast und gesagt hast, irgendwie, hier ist meine Wertschätzung für dich, weil genau das ist, was ich hier gerade Angst habe zu verlieren. Und indem du das so sichtbar gemacht hast, hat das dir ja quasi auch diesen Bremsblock genommen, den diese Angst ist irgendwie.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube auch überhaupt dieses und auch, also dieses, dass zwei Dinge gleichzeitig existieren können in so einem Konfliktgespräch auch, finde ich total wichtig. Dieses, dass man sagen kann, ich habe dich total lieb und nein. Weißt du?
Ja,
so,
total.
Ich schätze dich total als Mensch, aber diese Situation hat mich verletzt.
Ja.
Weißt du, dass diese Sachen gleichzeitig existieren können und wir auch so in dieser Gleichzeitigkeit kommunizieren können.
Ja, das koexistiert.
Glaube ich, das befreit einen auch sehr, wenn man so dieses Gefühl hat, so, oh Gott, ich muss jetzt für diesen Konflikt zu einem bösen Menschen werden oder so, weil darum geht es gar nicht, sondern das ist genau so komplex und zweiseitig existieren darf, wie es vielleicht innerlich auftaucht. So.
Total. Und es greift nicht die Beziehung an, sondern es stärkt im besten Fall die Beziehung sogar noch viel
mehr.
Ja. Man kann mit Leuten überhaupt diesen Konflikt führen, weil man eine Beziehung zueinander hat. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Learning, sonst könntest du gar keinen Konflikt führen.
Weil das ist halt auch so dieses, dass ich wirklich die größten Konflikte mit den Leuten habe, die ich am liebsten habe. Und dass man sich so fragt, ja, woran liegt das? Ja, weil man eben so nah aneinander dran ist. Und das am Ende des Tages ja auch voll das Geschenk ist.
Mhm.
Also das darf man sich wirklich auch bewusst machen. Also mein Game Changer in Sachen Konflikten war auf jeden Fall das Thema Bedürfnissprache.
Mhm.
Also diese Idee von, dass ich immer so einen Dolmetscher im Kopf mit mir dabei habe, der irgendwie jeden Vorwurf, jede Beleidigung, jedes Scheiße-Sein so zum anderen immer auch übersetzt in ein eigenes Bedürfnis. So nach dem Motto, ja, das macht mich gerade super wütend, dass die Person das und das macht, aber am Ende des Tages zeigt es immer nur darauf, dass mir etwas gerade besonders wichtig ist, dass ich ein Bedürfnis habe und dass ich dann genau dieses Bedürfnis äußere, statt dem Urteil, der Beleidigung, der Verletzung, die natürlich auch im Kopf auftauchen dürfen. So, aber
genau,
da quasi
man sich
dann
das auch nicht verbietet, ne?
Voll,
ja.
Voll. Also das darf auch auftauchen, aber dass es meine Konflikte sehr viel konstruktiver gemacht hat, mir da quasi zu erlauben, zu sagen, nee, ich darf jetzt auch einfach das Bedürfnis äußern.
Mhm.
Es muss jetzt gar nicht, muss gar keine Verurteilung werden und es muss gar kein Vorwurf werden oder so, wenn es auch einfach nur ein Bedürfnis sein darf.
Ja.
Und dann äußere ich dieses Bedürfnis und dann reagiert die Person irgendwie und dann kann man damit weiterarbeiten. Aber in erster Linie ist dann meine Straßenseite erstmal sauber gefühlt.
Das finde ich irgendwie ein total süßes Bild auch von so einem kleinen Dolmetscher, der bei einem Kopf sitzt und so ein bisschen Acht gibt und Voll. Dann einmal übersetzt. Ja.
Voll. Übersetzer für Bedürfnissprache.
Ja, ja. Weil am Ende ist Gold es das, ne? Das bricht es gerade wieder so gut runter. Es ist am Ende Kommunikation. Kommunikation hat einfach mit mehreren Parteien zu tun und nicht mit einem, nur mit einem selbst. Und wie man was sendet, wird halt woanders anders empfangen, als man das gesendet hat.
Weil der Dolmetscher hört auch zu, was die andere Person Total. Sagt und kann dir auch übersetzen, dass dieser Vorwurf oder diese Beleidigung auch wiederum auf ein Bedürfnis zeigt.
Ja, und das fällt einem müsste einem eigentlich auch leichter fallen bei Leuten, die man eigentlich gut kennt und mit denen man auch schon ein paar Konflikte geführt hat, weil man weiß ja, wie die ticken. So. Mhm. Und dann kann man das eigentlich auch gut irgendwie wieder neu bündeln oder so oder für sich irgendwie verstehen und mitnehmen fürs nächste Mal.
Und auch so Side Note, auch so Sachen als Frage formulieren.
Mhm.
So Annahmen über den anderen als Frage formulieren.
Ja, eh viel mehr Fragen einfach.
Voll, weil so nach dem Motto irgendwie, statt zu sagen irgendwie, du bist da jetzt aber vorwurfsvoll oder keine Ahnung, sondern irgendwie auch mehr Fragen zu stellen und zu sagen, was verletzt dich da gerade so, dass du jetzt so reagierst oder was bewegt dich jetzt? Also weißt du, so dieses sich für den anderen interessieren in dem Moment und irgendwie auch nochmal eigene Annahmen abgleichen, weil ich glaube, dass ein Hauptherd für Konflikte Missverständnisse sind.
Ja.
Dass es ganz oft ist, dass gar kein tatsächlicher Konflikt da ist, sondern erstmal nur ein Missverständnis.
Ja.
Das ist auch sehr oft der Fall.
Ja, total. Und das passiert halt gerade, weil ein Konflikt meistens ja dadurch entsteht, dass es im Affekt passiert und nicht Also oft im Affekt passiert und nicht, weil man sich das so vorab so zusammengebaut hat und dahin geht mit so einem Flipchart und sagt, das und das verletzt mich, sondern man schreit das ja manchmal, weil einem eine Situation so wütend macht, aber in dem Moment und das wird dann missverstanden und dann, ist ein Hamsterrad. Voll. Ja.
Voll. Ja.
Aber Fragen stellen finde ich einen ganz, ganz tollen Tipp. Finde ich wirklich die Spitze, weil wie oft stellt man Fragen in Konflikten und das ist so, das zeigt ja dem Gegenüber auch einfach, ich will ja das verstehen.
Genau.
Aber trotzdem verstehe ich das gerade noch nicht und deswegen bin ich auch aufgebracht so oder fühle mich auch irgendwie nicht verstanden, ja.
Mm, voll. Ja, also ich finde gerade dieses sich erlauben, da die eigenen Bedürfnisse zu sehen, das finde ich so voll entscheidend. Und ich glaube auch so dieser Spiegel von eigene innere Konflikte behandeln und äußere Konflikte behandeln.
Ja.
Weil ich glaube ja auch, ohne jetzt zu spirituell zu werden, dass jeder äußere Konflikt immer auch ein innerer Konflikt irgendwo ist oder den spiegelt. Und dass immer, wenn uns im Außen etwas begegnet, uns das auch was über unser Innen verrät.
Ja.
Also dass wir quasi an Konflikten im Außen einen inneren Konflikt erleben dürfen und daran auch wachsen und arbeiten dürfen.
Ja.
Also dass letztlich der Umgang mit den eigenen inneren Konflikten auch ein Hebel ist, um äußere Konflikte besser zu meistern.
Ja.
Also.
Weil es eigentlich Arbeit auch mit sich selbst.
Voll.
So Konflikte.
So. Genau, wie sehr hört man auf die eigenen Bedürfnisse oder auch die Bedürfnisse der eigenen inneren Anteile.
Ja.
Ja, da können ja auch unterschiedliche Bedürfnisse da sein.
Das stimmt.
Also, ja, hört da auf euch.
Ja, und steht ein bisschen zu euch. Also.
Genau, und habt den Mut, mal in die Auseinandersetzung zu gehen.
Ja.
Und dass nicht jeder Konflikt gleich ein Streit ist.
Genau, und passt trotzdem auch auf die anderen auf.
Genau,
ja.
Achtet aufeinander und auf euch.
Seid ganz lieb.
Yes.
Und
Emma, dann hören wir uns nächste Woche.
Ich freue mich jetzt schon.
Und yes.
Sehr gut.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Ja, bleibt nur noch zu sagen, danke, dass auch du bei dieser Folge mit dabei warst. Und auch wenn Emmas und mein Gespräch hier zu einem Ende gekommen ist, denken wir unsere Themen aus den Folgen natürlich immer irgendwie weiter. Und das am liebsten mit dir zusammen. Daher, falls das noch nicht geschehen ist, abonniere jetzt Vorwärtsfallen auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens, damit du die nächste Folge nicht verpasst, und connecte dich auch gern mit uns persönlich. Folge dazu gleich beim nächsten Griff zum Smartphone Emma und mir auf unseren Social-Media-Accounts, die findest du auch in den Shownotes, und auch dem Profil von Vorwärtsfallen. Dort teilen wir nämlich immer wieder Zusatzmaterial zu unseren Themen, die dich auf deinem Weg weiterbringen sollen. Spannende Reflexionsfragen, Buchtipps, Filmtipps und vieles mehr. Außerdem kannst du dich dort direkt mit uns und der Vorwärtsfallen-Community austauschen, uns Feedback dalassen und uns vor allem von deinen ganz eigenen Erfahrungen mit den Themen von heute zum Beispiel erzählen. Also, tausend Dank nochmal für dein Mithören, Mitfühlen und Mitdenken. Und wenn du den Podcast an sich unterstützen möchtest, schick ihn Freunden und Familie. Und was uns besonders hilft, ist auch, wenn du direkt nach dieser Folge hier dir 2 Minuten Zeit nimmst, um den Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. So entdecken mehr Menschen unsere Themen, und das bedeutet eben auch mehr Vielfalt, mehr kreieren, vorwärts fallen und auch gemeinsam wieder aufstehen. Also in diesem Sinne, wir freuen uns, von dir zu lesen, und wir hören uns in der nächsten Folge.